Ja, ich freue mich, hier zu sein, in diesem wunderschönen Fleckchen Erde, wo ihr leben dürft. Vielleicht ist es euch nicht allen so bewusst, aber es ist ein außergewöhnlich schöner Ort hier. Ja, wenn man so aus anderen Großstädten kommt, wo man denkt, lebe ich hier im Bunker oder wo bin ich? Also ihr habt hier eine schöne Lebensqualität, jedenfalls was das Äußere anbelangt. Und herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich freue mich, dass ich heute und diese Tage hier sein kann. Nun, ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die mich sehr bewegt, selber sehr bewegt. Vielleicht werdet ihr es zwischendrin merken. Sie richtet sich an eine Gemeinde, die in einem Neuumbruch ist oder neu sich gestaltet. Es ist die kleine Gemeinde oder die Gemeinschaft, die sich in den apostolischen Zeiten in Rom zusammengefunden hat. Viele denken ja, Rom war ja eine große City, da war eine riesengroße, dicke Mega-Church. Das war aber nicht so, jedenfalls soweit die Recherchen das erlauben, sondern es waren ganz viele unterschiedliche, heute würde man sagen, Hauskirchen, die sehr unterschiedlich geprägt waren. Sie kamen auch zum gemeinsamen Gottesdienst hier und da zusammen und dann haben sie sich aber anschließend meist wohl gestritten, weil sie sehr, sehr unterschiedliches Verständnis hatten von dem, was richtig ist, wie man also richtig als Christ lebt. Sie hatten ja nicht so wie wir heute die Bibel schon vorliegen, sondern es gab einzelne Schriften. Natürlich gab es das Alte Testament, das war bekannt, die Tora. Besonders den sogenannten Christen oder jüdischen Christen, die aus dem Judentum hervorgegangen seien, die also vorher im Judentum zu Hause waren. Es gab eine ganze Reihe im damaligen Rom, die dort gelebt haben, die sich dann zum Messias Jesus bekehrt haben. Und natürlich ein Teil der Gemeinde waren oder einen großen Teil dieser Gemeinde ausgemacht haben. Und dann gab es welche, die kamen aus den ganz anderen Bereichen, wo man an Götter glaubte und so weiter. Ihr könnt euch vorstellen, dass es da nicht einfach war, zu überlegen, was ist denn richtig, was ist falsch. Ich will mal zwei Beispiele nennen, über die sie sich damals sehr stark gestritten haben. Eins war zum Beispiel, muss man den Schabbat halten? Also den siebten Tag der Woche. Wenn man aus dem Judentum kam, war das selbstverständlich, das war Gottes Tag. Ja? Und das waren starke Regeln aus der Tora, die musste man einhalten. Und die anderen Christen sagen, was interessiert mich das, ein Tag wie jeder andere. Da war natürlich Gesprächsbedarf. Ja. Oder ein anderes Beispiel, das ist vielleicht noch krasser, welche, die gingen dann, sag mal, samstags wahrscheinlich oder freitags zum Markt und haben sich dort, heute würde man sagen, Billigfleisch gekauft. Ja, das war damals das Fleisch, was den Götzen geopfert wurde, das wurde günstiger angeboten auf dem Markt. Also irgendwelchen Göttern oder sonst was. Und das musste ja irgendwo bleiben. Und das konnte man da günstig erstehen. Und dann haben die Christen das zu Hause zubereitet und haben dich eingeladen, sage ich mal. Und haben gesagt, guten Appetit. Alles, was wir mit Dank sagen, empfangen, ist gut. Ja. Und den anderen blieb es im Hals stecken. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das gegessen hätte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Die hatten natürlich Gesprächsbedarf. Für den einen war das sozusagen eine Frage des Bekenntnisses, Status Confessionis nennen wir das. Bist du eigentlich ein Christ, dann macht man das nicht. Man isst nicht so ein Fleisch, was Götzen geopfert wurde. Und die anderen sagen, man hält den Schabbat, man hält diesen Tag Gottes als einen heiligen Tag. Nun, wahrscheinlich haben sich darüber gestritten, ob die Schrift gilt. Denn die aus dem jüdischen Bereich kamen, sie sagten, das steht doch in der Tora, Gottes Wort ist ewig, es ist gültig. Was Gott sagt, stimmt. Und die anderen sagen, nein, das ist für euch als Juden geschrieben, das ist nicht für alle Welt geschrieben. Das mussten Klärungsprozesse sein, das waren also Zeiten im Umbruch. Und ich möchte euch lesen, wie der Apostel Paulus darauf eingegangen ist. Wir finden den Predigttext im Römerbrief, ich lese ihn euch jetzt einmal vor, wird auch eingeblendet. Römer Kapitel 15, Abvers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schriften die Hoffnung haben. Ich lese den Vers nochmal. Alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schriften die Hoffnung haben. Dann geht es weiter. der Gott der Geduld und der Gott des Trostes aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Wenn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit dem Volk. Und wieder, lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird die Wurzel Isais sein, und der da aufsteht, über die Nation zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich muss euch gestehen, dass ich mit diesem Text ungefähr ein halbes Jahr unterwegs bin, immer wieder ihn zur Hand nehme, daran studiere und gucke, er ist so reich. Wenn ich heute predige, überschreibe ich die Predigt mit diesem Satz: Gottes Erfahrungen der Gemeinde Jesu Christi in Übergangszeiten. Es waren also Übergangszeiten, alter Bund, neuer Bund oder erster Bund und zweiter Bund. Das waren richtige große Heilsepochen, die sich überlappten. Und da musste man sich zurechtfinden, auch religiös. Die Gemeinde musste sich zurechtfinden. Heute stehen wir vielleicht nicht in so einer großen Übergangsphase, sondern wir erleben aber große Verwandlungen in der ganzen Zeitalter, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Wie geht man damit um und wie kann man das heute gestalten als Christ? Nun, wir erleben nicht die großen Schlagabtausche, die damals waren, aber deshalb hat der Apostel sie ermahnt und sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und ich füge mal hinzu, unabhängig von eurer kulturellen Prägung, unabhängig von dem, ob ihr Schabbat haltet oder nicht, unabhängig davon, ob ihr Götzenfleisch esst oder nicht. Jetzt müsst ihr das für euch weiter durchgehen, was das bedeutet in unserer Zeit. Wir haben so viele Fragen, die wir für uns als eine Kernbekenntnisfrage sehen, die aber nicht für alle Christen eine Kernbekenntnisfrage sein muss. Und das herauszufinden, wie man dann zusammenbleibt in solchen Zerreißproben, das ist wichtig. Nun, heute leben wir nicht in diesem Übergang, aber wie gesagt, es ist wichtig, dass wir aufeinander hören, dass wir die Schriften studieren. Ja, das sollten wir tun. Aufeinander hören. Warum? Die Einheit der Gemeinde Jesu Christi in dieser Zeit ist ausschlaggebend, inwieweit das Zeugnis von dem Erlöser Jesus überhaupt noch Gehör findet in dieser Zeitenwende. Es geht nicht nur darum, dass die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Bensheim-Auerbach lebendiger wird und noch mehr wächst und noch immer toller wird. Gott möge schenken, dass ihr nicht, wie viele Mitglieder habt ihr, wenn zwei getauft werden? Ungefähr 200. Warum nicht 2000? Also denkbar ist das. Ich sage mal, denkbar ist das. Ja, ich hab 40, über 40.000 Menschen hier in der Stadt wohnen. Also das wäre ja gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. Aber es gibt viele andere Kirchen. Und natürlich sagen die Christen, wir machen unser Ding hier. Wir bauen unsere Gemeinde. Ja, baut. Aber wir sind immer in Konvoi unterwegs. Es gibt nur ein Volk Gottes. Nun, ich werde darauf nachher noch mal ein bisschen weiter eingehen. Die Einheit ist sehr, sehr entscheidend. Nun gibt es neben dem radikale Umbrüche, Moment, ich lasse das noch mal hier stehen, es gibt radikale Umbrüche im persönlichen Leben. Stell dir vor, bist verheiratet, ich bin mit meiner Frau jetzt vorgestern 44 Jahre verheiratet gewesen. Nun war das nicht so ganz neu für uns, dass wir so lange verheiratet sind. Ich habe sie kennengelernt, da war sie 4 und ich war 6. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Ja? Aber es ist trotzdem immer wieder schön, wie man merkt, so eine Ehe kann immer mehr reifen, kann an Tiefe und Schönheit und Klarheit zunehmen. Viele sagen, es wird ja immer scheußlicher. Nein, unsere Erfahrung ist eine andere. Es wird eigentlich immer kostbarer. Ja. Und das ist etwas Wunderbares. Ja. Und trotzdem, wenn ich mir vorstelle, gestern zu meiner Frau gesagt, also wenn du stirbst, dann bin ich auch tot. So ungefähr, wie geht das denn eigentlich? Das ist ein Umbruch. Wenn ein herzensliebster Mensch auf einmal plötzlich stirbt, das ist ein radikaler Umbruch. Oder wenn du deine Arbeit verlierst, für die du wirklich aus Berufung unterwegs bist, oder wenn du gar kein Einkommen mehr hast, oder die vielen Migranten, die jetzt aus Afghanistan zu uns kommen, die kommen ja nicht freiwillig sagen, hallo, ich gehe mal kurz mal spazieren irgendwo anders hin. Wenn man diese Horrorbilder sieht im Fernsehen von den vielen Flüchtlingen, die alles hinter sich lassen müssen, weil sie sonst der Tod erwartet. Das sind Umbruchzeiten. Das sind Umbruchzeiten. Dann gibt es die Umbruchzeiten in den Kirchen, in den Regionen, in den Vereinen und so weiter. Und es gibt diese globale Ebene der Transformation, sprechen wir heute von Transformation statt Umbruch. Diese globale Transformation, die hat unterschiedliche Facetten, die ist uns allen bewusst, schätze ich. Wir leben in einer Umbruchzeit. Nehmen wir nur mal zum Beispiel die Bevölkerungszahl. Als ich geboren wurde, lebten ungefähr knapp ein Drittel so viele Menschen auf der Welt wie heute. Ich heiße nicht Methusalem. Ich bin 68 Jahre alt. Das heißt, es geht immer weiter. Die UNO-Recht macht die Hochzahlen bis 18 Milliarden. Entschuldigung, habe ich Millionen gesagt. Milliarden. Was soll das mit dieser Erde machen? Wie viele Menschen trägt diese Erde denn eigentlich? Wir haben damit ein weiteres großes Problem ist die Frage etwa, wie wir umgehen mit der Pandemie. Mit weltweiten Seuchen, trifft doch nicht nur Deutsche oder nicht nur die keine Maske haben, ja, so macht der Motto, oder nicht geimpft sind. Das ist eine weltweite Pandemie. Und die WHO sagt, ja, das ist ja nur eine Sorte, wir haben doch ganz viele andere im Blick. Was macht das mit uns? Totale Umbruchzeiten. Oder gehen wir davon aus, dass viele sagen, wir erleben das Ende des Anthropozäns. Anthropos ist der Mensch. Das heißt, das Zeitalter, das sogenannte industrielle Zeitalter, wird als Zeitalter benannt, wo sich alles um den Menschen drehte. Der Mensch knetete und holte und sog alles aus dieser Erde heraus, manchmal sogar mit christlichem Anspruch oder biblischem Anspruch. Wir sind ja dazu da, diese Erde zu beherrschen. Und dann holen wir alles raus. Und er sagt, ich kann nicht mehr. Sie seufzt, sie schreit. Sie schreit uns an. Was machen wir damit? Was macht das mit der Gemeinde? Was macht das mit dir? Das sind Umbruchzeiten, in denen wir leben. Vor einiger Zeit wurde Papst Franziskus gefragt von einem Journalisten der Süddeutschen Zeitung, wie er mit diesen ganzen Umbrüchen und diesem neuen Zeitalter oder die Veränderung in diesem Zeitalter umgehen würde. Er hat eine ziemlich kluge Gegenstellung genommen und hat gesagt, wir erleben nicht ein Zeitalter der Veränderung, sondern die Veränderung eines ganzen Zeitalters. Ich glaube, er hat recht. Und damit verändert sich die gesamte Kirche, alle Gesellschaftsbereichen. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, wir haben keinen soziologischen Vortrag hier, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und ich habe früher einmal gedacht, als ich ein kleiner Junge war, wollte ich in meinem Mittelalter leben. Ich fand, das war schön, ich wollte ein Ritter sein natürlich, nicht ein armer Mensch dort, ne? Ein Bettler. Ich war immer Ritter Ivanhoe, das war mein Vorbild nach Jesus natürlich. Und das fand ich toll, Mittelalter. Der Herr hat mich entschieden, dass ich in dieser Zeit lebe, dass du in dieser Zeit lebst. Und entweder, so sagen Transformationsforscher, ist das eine Transformation by disaster oder by design, so heißt das im Englischen. Wenn wir es nicht aktiv gestalten, diese Übergangszeit, dann wird es ein Desaster. Dann haben die Chaosmächte die Backen voll und sagen, ja, hallo, wir machen ordentlich was davon. Es gibt viele schnelle Antworten, die Leute geben, Christen auch. Die ziehen sich zurück, ja, das ist der Satan, das ist der Antichrist, der kommt. Mit aufgeschlagenen Bibel zitieren sie freie Stellen, hin und her gewürfelt aus der Johannes-Offenbarung oder sonst wo sie zusammentragen. Jawohl, es gibt diese Chaosmächte, es gibt den Teufel. Und eins ist klar, je weiter wir zur Vollendung kommen mit dieser Welt, umso lauter werden sie brüllen. Die Wehen dieser Endzeit werden schreien. Aber was noch lauter spricht, ist das Blut Jesu und die Kraft Jesu. Und seine Herrlichkeit wird immer heller gehen und das Reich Gottes wird kommen. Auf was guckst du denn in deinem persönlichen Leben? Guckst du immer auf das, was weniger wird? Oder guckst du auf das, was wächst? Was mehr wird in dir? Wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden, dann sage ich, wie im Himmel auch in meinem Körper, ich gehöre dir, alles, was ich bin, gehöre ich dir. Ja. Meine Familie, alles, was ich bin. Nun, wir leben in dieser Übergangszeit. Es gibt Christen, die sich zurückziehen, die ständig warnen, die ängstlich unterwegs sind. Ich will jetzt hier gar nicht das groß markieren, aber es gibt auch eine ganze Reihe Leute, die sich zurückziehen aus den Gemeinden. Wir haben die großen Zahlen, ich habe sie letzte Woche gerade noch mal gelesen, aus den Großkirchen, wie die Mitgliedszahlen zurückgehen, radikal zurückgehen. Und wie wir wahrscheinlich jetzt im nächsten Jahr erleben werden, dass die Mehrzahl der Menschen, die in Deutschland leben, nicht mehr zu einer christlichen Kirche gehören. Also weniger als 50% überhaupt noch irgendwo als Mitglieder in einer christlichen Kirche geführt werden. Die Freikirchen sind auch nicht so, dass man sagt, boah, das ist ja der heiße Renner. Ja. Es gibt manche Gemeinden, ja, die sind lebendig. Ihr seid auch eine lebendige Gemeinde, finde ich jedenfalls, was ich so mitkriege und schnuppere hier. Ja. Das ist wunderbar. Aber ich sag mal, wir haben Tausende, zigtausende, die keine Ahnung haben von Jesus. Also wir haben doch nicht nur eine Gemeinde, wo man sich zurückzieht. Wenn ich zum Beispiel in dieser Pandemiezeit rufe ich manchmal Leute an oder besuche, wie geht's dir denn? Ich habe dich gar nicht mehr gesehen. Ja, wir hatten ja auch gar nicht die Möglichkeit, Lockdown. Also haben wir alle Bibel-TV geguckt, Radio gehört, zu Hause Bibel gelesen. Und was weiß ich? Und sagen einige, ich höre sonntags 4 Predigten. Ich bin geistig gut versorgt. Mach dir keine Gedanken. Ich sage, ja, das glaube ich wohl. Du bist ja noch ziemlich gut im Futter, ja? Und du kommst auch in den Himmel. Aber wir brauchen dich. Es reicht nicht, wenn du dein Seelenfutter kriegst. Wenn du geistlich ernährt wirst. Jeder hat eine Bibel, da braucht man nicht unbedingt die Gemeinde zu, die zu lesen. Die Gemeinde ist unter anderem dazu da, dass wir Gott gemeinsam verherrlichen und dass wir die Sicht des Reiches Gottes und der Mission miteinander trainieren. Es ist ein Trainingslager sozusagen. Und jeder Einzelne ist wichtig in dieser Gemeinde. Dazu sind wir unterwegs. Also das müssen wir lernen. Einige haben gesagt, ja, die Freikirchen werden etwa 30% ihrer Mitglieder verlieren. Übergangszeiten neigen Menschen dazu, dass sie Kündigungen aussprechen. Das sagen Sportvereine, andere gesellschaftliche Bereiche, die Parteien erleben Ähnliches zurzeit, sogar im Wahlkampf. Dass sie sagen, ich spiele nicht mehr mit. Ich brauche das nicht. Ich brauche sonntags nicht angetrommelt werden. Du machst das wunderbar. Du bist jetzt der Trommler, ja? Im ersten warst du der Trommler. Ihr seid zwei, alles gute Trommler hier. Also ich sage mal, ist doch herrlich, wenn man eine tolle Begleitung hat. Ja, ist wunderbar. Aber ich brauche das. Ich brauche keinen Jungscher und all dieses Zeug. Steht alles nicht in der Bibel drin. Wo steht Jungscherarbeit in der Bibel? Ja. Frauenarbeit, Männerarbeit, Chorarbeit. So, als wäre es ein Gulag, ein Arbeitslager. Ja. Ich brauche das nicht. Ich komme in den Himmel, ich bin gerettet und fertig aus Mickey Maus. Gott segne euch. Ich sage es mal so locker. Wer so argumentiert, hat nichts begriffen, aber auch gar nichts von der Kraft des Evangeliums und von dem Anspruch des Evangeliums, von der Weite des Evangeliums. Gott hat so viele Menschen auf dem Herzen. Wir brauchen die. Nun, wie argumentiert der Apostel Paulus? Ich will euch das kurz vor Augen führen. Ich habe selber überlegt, wie ich in Übergangszeiten so mit mir umgehe und mit meinen Mitmenschen. Ich bin ein nicht geduldiger Mensch und so weiter. Was fällt dem Apostel Paulus wohl ein, um diese Gemeinde neu zu sammeln? Er sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Dann würden alle sagen, okay, wissen wir ja, okay. Ja. Und dann geht er aber weiter und argumentiert mit drei Wesenszügen, sage ich mal, Gottes. Wenn du Christ bist, wenn also Gott in deinem Leben eine Wohnung hat, dann kommt er mit seinem ganzen Gewese, mit seiner Eigenschaft. Und hier gibt es drei Merkmale, die Paulus herausstreicht. Ihr habt ja vielleicht schon gesehen und die will ich mit uns kurz nochmal vor Augen führen, nicht kurz, sondern lang. Also, erstens, wie reagieren wir hier? Also, ach so, das will ich noch sagen, nicht die Frustration über die Gegenwart, sondern die Hoffnung ist das Zement, aus dem das Haus der Zukunft gestaltet wird. Darum geht es. Erstens, der Gott der Geduld. Ich bin wirklich kein geduldiger Mensch gewesen. Ich glaube, ich habe ein bisschen dazu gelernt. Meine Frau hat es mir vor kurzem bestätigt. Ja. Weil ich wollte es erst schriftlich haben, aber ich sage es dir nochmal. Also, man lernt ja nicht aus. Wenn man nicht mehr lernt, fängt man an zu sterben. Um es mal schlicht zu sagen. Nun, wo Menschen sich streiten, wo Zänkereien sind, da wachsen Irrlehren. Und deshalb brauchen wir ganz klar eine Besinnung auf die Schrift. Der Gott der Geduld. Ich gehöre nicht zu den geduldigen Menschen. Also ich habe viele Übungen gemacht, spirituell und so weiter. Und heute bin ich ein bisschen weiter, weil ich weiß, dass ein unheiliger Eifer, so gut er gemeint ist, mir schadet, anderen schadet, dem Reich Gottes schadet, schadet jedem. Also ich lese nirgendwo, ich habe noch nie gehört, dass man sagt, also Ungeduld ist vielleicht so eine tolle Sache, wenn man ungeduldig ist, ist richtig der Hip. Das ist Hip? Nein, das ist nicht Hip. Ungeduld ist wirklich etwas, was eigentlich gar nicht zu Jesus passt. Deshalb sagt der Apostel Paulus, richtet eure Herzen auf die Geduld Christi. Aber worauf wartet Gott denn? Das Wort, das hier steht in der griechischen Übersetzung, Hypomenei, das ist nicht etwa ein Abwarten. So was man vielleicht kennt, meinetwegen, wenn man im Wartezimmer sitzt irgendwo und sagt, ich bin noch nicht dran, die Nummer, ich bin Nummer 322, das ist erst 102. Ja? Da kannst du noch 3 Stunden warten. Ja? Also das ist dann scheußlich und man wartet und liest möglicherweise dummes Zeug im Magazin oder Zeitschriften. Deshalb, wenn er zum Arzt geht, nehmt immer die Bibel mit, habt das Vernünftiges zu lesen und wird es nicht so langweilig. Aber das ist Abwarten. Hier geht es nicht um Abwarten, sondern ein Zuwarten. Das kennst du auch. Ich kenne das jedenfalls. Ich habe 3 ältere Schwestern. Ich war immer der kleine Heiner zu Hause, ja. Und das ist, ich habe vorhin schon gesagt, das ist eine Erlösungsbedürftigkeit für sich an sich, wenn man 3 ältere Schwestern hat, aber wie auch immer. Und ich weiß, Weihnachten, wenn wir Weihnachten hatten, wurde groß bei uns gefeiert, meine Eltern hatten Geschäftshaushalt und so weiter und war immer viel Leben. Das Geschäft war geöffnet bis um mittags und dann musste erstmal alles geputzt werden und so weiter. Und dann standen wir schon da wie die Orgelpfeifen, einige haben das vielleicht auch so mitgemacht, vor dem Weihnachtszimmer. Das war natürlich verriegelt und verrammelt und wir durften nicht rein. Und wir wussten aber alle, da wird was Gutes drin sein. Das erwarteten wir jedenfalls. Und dann standen wir da und ich vorne, ich konnte es nicht mehr aushalten. Die kleinen Jungs dann, ich fange an zu zappeln, habe ich schon mal so ganz vorsichtig gegen die Tür getrampelt und meine Schwestern gebufft und so weiter. Am liebsten wäre ich reingestürmt, weil ich voller Erwartung war, dahinter kommt was Gutes. Das ist die Geduld Gottes. Worauf wartet Gott? Hast du den Text nochmal vor Augen? Wie Paulus argumentiert, er sagt, die ganzen Nationen, er zieht die Nationen will Gott erreichen, die ganze Welt will er erreichen. Er will, dass niemand verloren geht, auch die Erde nicht. Es ist seine wunderbare Erde. Wir heute immer Klimawandel hören, Fridays for Future. Ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, wir müssen uns hier ändern. Aber wir Christen haben doch da einen großen, großen Hoffnungsanteil, dass Gott diese Welt nicht einfach weggibt. Ich bin geprägt in einer Baptistengemeinde, auch damals eine kleine Baptistengemeinde in Bückeburg, die heute sehr anders geprägt ist. Die Welt war immer das Böse. Die Welt vergeht in ihrer Lust. Die Welt ist also alles Weltliche. Ist unten durch. Ja. Stell dir mal vor, Gott hätte so argumentiert. Ihr, du bist... Ich liebe dich nicht, du böse Welt. Aber Gott hat Christus gesandt. Er hat die Sünde dieser Welt auf sich genommen. Und Kolosser 1, Vers 20 heißt es, er ist gekommen, um die Welt zu versöhnen und nicht nur die Christen. Gott hat ein riesengroßes Spektrum mit dieser Welt. Und bevor der Herr einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft, wenn wir schon in der Offenbarung unterwegs sind, Kapitel 21, da gibt es das Kapitel 20. Was steht da? Offenbarung Kapitel 20. Wir haben keine Sonntagsschule hier, aber einige wissen das. Das ist das sogenannte Chiliasmus, die Lehre vom tausendjährigen Reich. Es wird also eine Zeitepoche kommen, wo Gott die Satansmächte, die chaotischen Mächte, die jetzt dafür sorgen, dass die Erde schreit und alles, er wird sie binden. Es sind messianische Zustände. Das ist Erweckung pur. Das wird kommen, bevor der neue Himmel und die neue Erde von Gott geschehen wird. Gott hat eine Geduld mit dieser Erde. Er hat etwas vor damit. Ich weiß, das ist für manche vielleicht, was erzählt der denn hier? Blumhardt, einige werden Blumhardt vielleicht den Namen kennen, großer pietistischer Prediger, Baden-Württemberg, sehr stark charismatisch unterwegs, er war bekannt dadurch, dass er Dämonen ausgetrieben hat und so weiter, war in der lutherischen Kirche damals ungewöhnlich, deshalb redet man heute noch davon. Aber keine Predigt bei ihm war ohne diese Perspektive. Der Herr kommt bald wieder, es wird eine Zeit geben, hier auf diesem Erdenball, wo der Messias da ist und regiert. Nachzulesen, Offenbarung Kapitel 20, wenn du das neu ist, lies es nach. Das ist eine wunderbare Perspektive, damit kann man mit Fridays for Future Leuten mal ins Gespräch kommen. Die sagen, was habt ihr denn noch für ein Ding, ja? Wir sind nicht nur dazu da, uns durch die Nöte durchzukämpfen, sondern zu gestalten, mit dieser Hoffnung reinzugehen. Darum geht es. Der Gott der Geduld. Nun muss ich mal gucken, was ich hier vorhabe. Steht da nichts. Welche Verheißungen für dein Leben, für die Gemeinde Jesu Christi, für diese Erde stehen noch an oder aus? Dass sie erfüllt werden. Was meinst du? Hat Gott mit dieser Erde was vor? Mit deiner Familie was vor? Hat Gott was vor mit deinem Leben, was noch ansteht? Gott hat Geduld. Er wartet darauf. Wenn ich schon bei Blumhardt bin, will ich noch über Blumhardt was anderes erzählen. Blumhardt hat einen guten Freund, der war nicht richtig Christ. Das war eigentlich gar kein Christ. Aber Blumhardt mochte ihn sehr gern. Und es wird berichtet in seiner Biografie, er hat sein ganzes Leben gebetet, dass dieser Freund zum Glauben kommt. Ja. Jeden Tag, immer wieder hat er dafür gebetet. Blumhardt starb, der Freund kam zur Beerdigung. Und bei der Beerdigung von Blumhardt hat er sich bekehrt. Wenn du also betest, hör nicht auf. Geduld ist der Taktstock Gottes. Wir haben keinen eiligen Geist, sondern einen heiligen Geist. Gott hat genau die Zeit. Komm in den Rhythmus Gottes rein in deinem Leben. Renn Jesus nicht weg, sondern folge ihm nach. Bleib auch nicht zurück. Das ist Geduld. Nun gehen wir zum Gott des Trostes. Gott ist ein Gott des Trostes. In der Corona-Zeit haben wir eines gemerkt. Es gibt Zeiten, wo ganze Parlamente keine richtige Lösung haben. Ich finde, Wir haben es hier in Deutschland ganz gut noch erlebt, aber in manchen anderen Staaten muss man sagen, es war Agonie. Es hört sich ein bisschen vornehmer an, ist aber genauso schlimm. Agonie heißt absolute Ratlosigkeit. Du weißt bei dieser Komplexität nicht, was ist das Richtige und was ist falsch. Da kannst du noch so viel studieren, alle Wissenschaften zusammentrommeln und weißt es immer noch nicht. Das ist Agonie. Wenn wir keinen Weg mehr sehen, keine Lösung mehr in der Hand haben, dann will uns dieser Gott des Trostes begegnen. Das griechische Wort Paraklese bedeutet so viel wie Beistand, Zuspruch, Trost. Der Trost Gottes ist die Gegenwartsform der Hoffnung. Der Trost ist nicht nur ein Vertrösten etwa. Ich weiß nicht, wie du tröstest. Also wir Männer, wir schlagen uns oft die Schultern ein. Alter, ey, das wird wieder Alter. Ja, wird geklopft, also das Zeug hält. Das haben wir aber auch meist so Hängeschultern, weil wir so viel klopften, ja. Oder breite Schultern, weiß ich nicht warum. Jedenfalls, und Frauen, die machen mir, wird schon wieder, die scheuern einen hier ein ganzes Loch rein, ja. Also, ich weiß nicht, es sind natürlich alles Versuche zu trösten. Trost, Gegenwartsform der Hoffnung. Der Gott des Trostes ist in den Tälern des Todes und des Schreckens gegenwärtig. Er begegnet uns in seinem Wort, in seinem Leiden. Vor vielen Jahren wurde ich todkrank aufgrund einer Erkrankung, einer Viruserkrankung vermutlich. Und die Ärzte sagten, wir können nichts mehr für Sie tun. Ich war damals 24 Jahre alt. Haben mich entlassen aus dem Krankenhaus und auf der Nachfrage, wie lange ich denn noch leben könnte, meinten sie 7 Tage, 7 Wochen, vielleicht auch 7 Monate. Wir können es Ihnen nicht genau sagen. Das war meine Perspektive. Dann haben Menschen für mich gebetet und sie haben wirklich die heilende und befreiende Kraft Gottes über mein Leben ausgesprochen und in einer Sekunde merkte ich, ich bin total geheilt. Ich war komplett geheilt. Und die Ärzte guckten danach, sie mussten immer nachbohren, was da noch ist an irgendwelchen Viren, das Blut untersuchen und Brustmarkpunktion machen und so weiter. Und als ich an der Uniklinik war und er sagt, wir finden nichts mehr, was haben Sie denn gemacht? Ich sage, ja, es wurde gebetet, ich fühle mich auch gut. Naja, dann ist es ein unvorhergesehener Heilungsverlauf. Das Wort Wunder kannten sie nicht, aber das meinten sie wohl. Ja. Halleluja, sage ich dazu. Wunderbar. Der Gott, an den ich glaube, war mir aber im Leiden mindestens so nah wie bei der Heilung. Das kann ich im Nachhinein sagen. Der Gott, den du in den Tälern des Lebens erfahren kannst, ist mindestens so stark wie der Gott, den du auf den Höhen und Erfolgen deines Lebens bejubelst. Nun, Dietrich Bonhoeffer, ich will das noch kurz erwähnen, einige kennen den Namen. Er hat im Zweiten Weltkrieg ja gelebt noch und wurde dann inhaftiert, weil er zur bekennenden Kirche gehörte, ein Pfarrer, ein wunderbarer Lehrer. Und er hat aus dem Gefängnis Briefe herausgeschrieben. Und einen markanten Satz will ich uns in Erinnerung führen. Er sagt, nur der leidende Gott kann uns noch helfen. Ich weiß nicht, ob du den leidenden Gott kennst, der mitten im Leid sich erweist als dein Heiland, der da ist, wenn alles zerbricht, wenn du immer schwächer wirst. Ich meine, ich bin jetzt 68 Jahre und wenn ich 10 Jahre älter werde noch, werde ich vor euch stehen so. Und wenn ich noch älter werde, werde ich wahrscheinlich so hoch sein. Muss man so machen. Ja. Wir werden alle kleiner, schwächer, das ist normal. Und trotzdem, der Christus in mir wird stärker. Es ist ein Unsinn zu sagen, ja, wenn man älter wird, wird der Christus auch älter in dir, hat nicht mehr so viel zu sagen. Es ist doch Blödsinn, sowas zu behaupten. Es gibt Menschen, die sagen, ja, aber wenn ich dement werde, meinst du denn, dass der Heilige Geist sich an deine Denkvermögen orientiert? Garantiert nicht. Der Heilige Geist kann vollkommen frei fließen, auch durch völlig demente Menschen. Okay, jetzt habt ihr genügend Gesprächsstoff für den Mittag. Aber Ich könnte euch jetzt noch viele Geschichten zum Trost erzählen. Ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Eine Geschichte will ich euch noch erzählen, die mich damals sehr berührt hat. Vor etwa 3 Jahren war das. Da gab es einen Bestseller, Spiegel-Bestseller, und ich habe den gekauft. Der Titel lautet Die Bedeutung der Spiritualität für die Resilienz. Also Spiritualität, dass man mit Gott irgendwie im Einklang ist. Und Resilienz ist, wenn du aus dieser Frömmigkeit, die du hast, eine Widerstandskraft hast, eine Trostkraft, die dich über die schwersten Zeiten hindurchträgt. Das hat Boris Cyrulnik geschrieben, der sogenannte Vater der Resilienz. Er hat den Namen eingeführt in die ganze Therapie, wie man das lernen kann. Und man hat ihn vor einigen Jahren mit seinem Team nach Afrika geschickt. Er sollte dort die Kinder untersuchen, die als Kindersoldaten von den Muslimen eingesetzt wurden. Meist als Schilde in der ersten Reihe, weil jeder zögert, ein Kind abzuschießen, aber viele sind umgekommen. Ja. Und sie sollten schießen lernen. Als 10-Jährige, als 9-Jährige, als 11-Jährige haben sie Menschen erschossen. Das musste er erst mal verkraften. Er hat also diese interviewt. Und er sollte rausfinden, was hat diese jungen Kinder dazu geführt, dass sie überleben. Und alle miteinander haben eins bezeugt, wenn sie in eine christliche Kirche gegangen sind, haben sie Kraft bekommen. Muslimische Kinder. Das hat Boris Cyrulnik sehr deutlich dargelegt, dann als Hirnforscher natürlich noch belegt, was im Gehirn alles vorgeht, wenn man Trost empfängt und so weiter. Nachzulesen, das Buch heißt also Die Bedeutung der Spiritualität für die Resilienz. Wirklich sehr interessant. Ein Freund von mir, Michael Utsch, hat ihn dann interviewt und sagt, und sind Sie jetzt, werden Sie jetzt Christ? Er ist nämlich von Haus aus Jude. Und er hat wohl geantwortet, noch nicht ganz. Ja, da fehlt noch ein Tick vom Geist Gottes da rein. Ja. Aber das so viel zum Trost. Gott tröstet durch seine Nähe, durch seine Worte, durch Handlungen und Zeichen. Das Abendmahl ist ein Trostmahl, so hat es Martin Luther immer wieder betont. Trost verstärkt sich in der Gemeinschaft der Getrösteten. Als Getröstete erleben wir, dass Gott Wunder tut, aber er tut nicht alle Wunder, die wir von ihm erbitten und erwarten. Konkret frage ich dich, wie trösten wir heute Menschen? Sind wir eine Gemeinde des Trostes? Seid ihr eine Gemeinde des Trostes? Gibt es hier Trostbotschaften? Wenn hier jemand reinkommt, wird er getröstet oder wird er aufgefordert zur Mitarbeit? Oder beides. Das eine muss das andere nicht ausschließen. Wem sollten wir womöglich in dieser Woche einen Trostbrief schreiben? Oder eine Trost-E-Mail? Wen sollten wir besuchen oder anrufen? Nicht der Rückzug ist geplant, sondern der Einzug. Und dabei ist es wichtig, wenn wir Menschen trösten, dass wir nicht hochmütig trösten. Och, du armer Tropf, du armer Wurm. Ja, man spricht schon so, dass es bedauerlich ist. Ja. Geh auf die Augenhöhe. Komm auch nicht hochmütig daher. Wir Christen sagen, wir machen den Unterschied. Ich komme rein ins Krankenlager. Oh, ich scheine erstmal rum, ja. So ist es ja nicht. Wenn Christen nicht auf Augenhöhe kommen mit Menschen, die im tiefsten Leid sind, dann werden sie diesen Glanz kaum spüren. Auch wenn du ein T-Shirt hast mit der Aufschrift, we make the difference. Wir machen den Unterschied. Wir sind das Salz der Erde. Also das ist wichtig. Wenn wir was zu lernen haben von Jesus, sagt Jesus, lern von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Der Hochmut von uns Christen hat meist dazu geführt, dass das Zeugnis, was wir gegeben haben von Jesus, überhaupt keine Resonanz gefunden hat. Nun, deshalb ist es wichtig, dass wir demütig sind. Ein letzten paar Gedanken noch zu dem krönenden Schluss, der Gott der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung. Vielfach beziehen wir uns, wenn wir in solchen Umbruchzeiten sind, so wie jetzt Pandemie, viele denken zurück. Wie war es damals doch so schön, als wir hier noch alle normal sitzen konnten? Keiner hatte so eine dämliche Maske dabei, ja. Und es gab zwar ein paar mehr Grippekranke, aber sonst waren wir alle gut unterwegs. Ja. Wir wollen, dass es so wird, wie es war. Es wird nicht mehr so, wie es war. Es wird nicht mehr so werden, wie es war. Das ist eine bittere Wahrheit. Aber wie soll es denn werden? Die Gemeinde wird nicht untergehen. Das Evangelium hat die gleiche Kraft. Christus lebt in dir hoffentlich ebenso stark wie vorher. Aber wie gestalten wir denn nun Gemeinde? Darum soll es auch in dieser Zeit gehen. Wenn wir gestalten, orientieren wir uns nicht an der Vergangenheit, sondern an der Zukunft, die Gott mit uns hat. Und da kommt die Hoffnung ins Spiel. Was hast du für eine Zukunft? Ihr beiden jungen zu taufenden Damen. Ich bin so gespannt, wenn ich solche jungen Leute, was denken die wohl, was sie alles werden würden, können ökologisches Praktikum machen und so weiter. Was kommt da raus? Wenn ich meine Enkelkinder begucke, denke ich, was wird wohl aus denen? Was haben die alles zu leisten? Ach Herr, mach Endo her, du kannst mich schon holen, ich bin Freiwilliger, ich komme schon mal. Ja? Was sind das für Herausforderungen, die diese nächsten Generationen zu meistern haben? Die ganzen digitale Revolution, was da auf uns zukommt, mit den ganzen forensischen, also kriminellen Zügen. Was sind das alles für Herausforderungen? Was macht das mit der Gemeinde? Was heißt es, da Hoffnung zu haben in solcher Zeit? Diese Hoffnung, so schreibt der Apostel Paulus, bewährt sich. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren, also Geduld, bewirkt. Die Geduld aber Bewährung, die Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist ein starkes Wort, was mich immer wieder aufbaut, wenn ich es lese und höre. Wir Christen haben in dieser Zeit wirklich etwas zu geben. Wir haben eine Zukunft. Also mal persönlich. Wenn ich sterbe, ich habe das eben erwähnt, ich bin, wie gesagt, schon hochbetagt, ja. Aber ich innerlich freue ich mich auf den Tag, wenn der Herr sagt, Heiner, du darfst kommen. Ja. Oder wenn ich morgens aufstehe, ich habe das vor dem ersten Gottesdienst gesagt, ich bin so ein Frühaufsteher, ich hüpfe meist aus dem Bett, meine Frau sagt, bitte langsam, ja, die ist so ein bisschen, die braucht erstmal 5 Liter Kaffee, bevor sie sagt, guten Morgen so ungefähr. Gott hat sie genauso lieb wie mich, wollte ich dabei betonen. Aber ich bin mehr so, spring ins Feld. Und das ist mein erster Gedanke, Herr, ich enjoy the miracles of each day, heißt es im Englischen. Ich freue mich auf die Wunder, die du vorbereitet hast für diesen Tag. Zweitens, ich bin wieder einen Tag näher dran, Herr. Einen Tag näher an deiner Wiederkunft oder wenn du sagst, darfst schon vorkommen. Ich freue mich, weil ich weiß, mein Leben geht weiter. Wenn ich jetzt hier sterbe, bin ich beim Herrn. Dann habe ich keine Leiden mehr, keine Schmerzen mehr. Ja. Diese Hoffnung, die müsste doch uns aus allen Knopflöchern strahlen. Aber wenn Christen kommen, ich bin krank. Ja, natürlich, Krankheit ist fürchterlich. Sterben ist auch manchmal sehr fürchterlich. Es gibt fürchterliche Sterbeprozesse. Aber wir erwarten was nach dem Tod, oder nicht? Und wir erwarten auch, dass Gott für diese Erde noch etwas vorhat, oder nicht? Haben wir Offenbarung 20 gestrichen aus unserem Gedächtnis? Gibt es das nicht mehr? Wir haben doch eine Zukunft, die Gott hat. Diese Hoffnung ist entscheidend für unser Zeugnis. Umweltmanagement ohne Hoffnung ist ein Chaos. Das sage ich jetzt mal ganz plakativ. Ja. Du brauchst, im säkularen Bereich sagen wir, man braucht ein Narrativ, ein Motiv, was uns leitet, nach vorne zu gucken, was weitergeht. Und das ist diese Hoffnung. Gott hat mit dieser Erde noch was vor. Gott hat mit dir was vor. Und zwar solange du hier atmest. Meine Oma, die ist auch hochbetagt gewesen, die sagt nur, was soll ich hier noch? Was soll ich hier noch? Die war eine fromme Frau. Ja? Sie wurde auch immer kürzer. Sie lag auf dem Sofa, es wurde immer kleiner. Und war aber hell beim Geist. Was soll ich denn hier noch? Ich sage, ja Oma, du kannst ja noch beten, du bist ja noch fit im Kopf. Ist doch herrlich, sich mit dir zu unterhalten. ach, was soll's, dann der Herr der Heiland soll mich mal holen, ja, wenn ich schon hier nichts mehr machen kann. Die war so ein, die wollte immer was machen. Solange du bist, bist du wertvoll für Gott. Und ich füge hinzu, nicht solange du etwas machst. Ich werde das heute Abend nochmal vertiefen, diesen Gedanken. Der ist sehr entscheidend in unserer Nachfolge. Nun, diese Hoffnung, Paulus beschreibt das so, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Überreich, überfließen steht da, Perasmus, das fließt aus einem raus. So wie Jesus es sagt, Johannes überliefert das, Johannes 7, der, der an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Nicht nur, was du machst und was du tust oder was du sagst, vom Leib, rein von der Körperlichkeit. Und dabei spielt die Fitness gar keine Rolle. Manchmal habe ich den Eindruck, die Kraft Gottes fließt durch die Schwachen, Geschwächten mehr und klarer als durch die Starken, die Hoppelfritzen. Nun denn, das könnte aber eine Vermutung sein. Lass es fließen, wenn der Christus in dir lebt. Lass es fließen und nicht tröpfeln. Die soll fließen. Und das ist verbunden mit Frieden und mit Freude im Leben. Das ist nicht nach dem Motto, muss ja. Haben wir den Tag auch schon mal hinter uns gebracht? Das hat wenig mit Hoffnung zu tun. Lass es fließen. Lass es fließen. Amen.